Kann AI wirklich eine starke Marke aufbauen oder braucht es immer noch Menschen dafür? Genau hierum soll es heute gehen. Zu Gast ist heute bei mir der Hendrik Roth von Neuroflash.
Logical Lemon. Bei uns stehen Kundenergebnisse an erster Stelle.
Hendrik, am besten stellst du dich einfach kurz selbst vor.
Ja, danke für die Einladung. Bin sehr froh, hier zu sein, in so einem professionellen Podcast-Studio hier. Genau, ich bin Hendrik, komme aus Frankfurt, Gründer, Mitgründer von Neuroflash. Wir bauen eine KI-Content-Software für professionelle Marketing-Teams, sind schon seit 2 Jahren vor ChatGPT am Markt. Das heißt, wir waren quasi sozusagen, hatten gutes Glück mit dem Timing. Und ja, bin froh oder freue mich, wenn wir darüber heute ein bisschen reden können.
Ja, ist auch eines meiner Lieblingsthemen. Jonathan und ich haben ja auch schon in der einen oder anderen Folge das Thema KI beleuchtet, aber wahrscheinlich einfach sehr anfänglich. Und jetzt haben wir hier meinen richtigen Experten sitzen. Erzähl doch mal gerne, wie macht ihr das? Was nutzt ihr dafür? Einfach mal so einen Rundumschlag, dass die Personen verstehen, was kann man eigentlich bei euch sozusagen bekommen?
Ja, gerne. Also die Anfänge waren 2017, als wissenschaftliche Paper rauskamen, die bewiesen haben, dass implizite Assoziationen und Sentimente von Menschen auf KI-Modellen vorhersehbar sind. Das heißt, ich gebe immer das Beispiel damals von Corona. AstraZeneca hatte ja eine Impfung rausgebracht, die etwas mehr Nebenwirkungen hervorgerufen hat. Und dadurch hat ganzen Massenmedien oder Social Media davon berichtet, AstraZeneca-Nebenwirkungen. Also da waren quasi 2 Wörter in dem gleichen Kontext genannt. Und damit, jeder, der das gelesen hat, hat automatisch unterbewusst gelernt, dass diese beiden Begriffe semantisch enger beieinander stehen und deswegen implizit assoziiert. Das heißt, die Marke AstraZeneca wurde stärker assoziiert mit dem Wort Nebenwirkung. Und dieses, sag ich mal, Neuromarketing-Phänomen, wie wir Menschen generell denken, weil es ist so, wir Menschen denken, was wir lesen, das haben wir damals auf die KI gebracht, also auf KI-Modelle gebracht, sodass größere Marken ihre Marktforschung automatisieren konnten beziehungsweise sehr viel effizienter gestalten konnten, weil sie eben nicht mehr echte Menschen befragen mussten und große Consumer-Panels zahlen mussten, was auch meistens sehr lange dauert, sondern sie konnten quasi unsere KI-Modelle befragen. Und in dem Rahmen haben wir auch schon mit GPT-2, mit BERT, also mit den Vorgängermodellen von GPT-3 und heute GPT-4, gearbeitet. Damals war das aber, die Texte, die da rauskamen, waren noch nicht menschenähnlich. Das heißt, man hat sehr stark gemerkt, dass das noch maschinell erstellte Texte waren. Als dann GPT-3 aber auf den Markt kam, waren wir sozusagen einer der ersten im deutschsprachigen Raum, die gesagt haben, lass uns das mal in einen simplen KI-Textgenerator integrieren. Weil damals war unser Painpoint, das war wirklich eine schwierige Anfangszeit, das war mehr so, also dieses KI-gestützte Marktforschungsthema war mehr Projektgeschäft, war mehr Dienstleistung und Marken sollen sich ja auch nicht jeden Tag neu erfinden. Das heißt, die repetitiven Anwendungsfälle uns irgendwie zu beauftragen, wie die Marke jetzt wahrgenommen wird, wie sie vielleicht gegenüber Konkurrenten dasteht, war bestenfalls alle paar Jahre mal ein Thema. Das heißt, wir konnten daraus nie wirklich so einen guten Software-Use-Case bauen, wo Leute uns jeden Monat Geld zahlen, damit sie dann auf die Daten zugreifen können. Und deswegen haben wir gesagt, komm, dann lass uns jetzt mal dieses ganze Thema Markenstrategie, Marktforschung hinten anstellen und erstmal in die Content-Erstellung mittels KI gehen. Und haben dann einen KI-Textgenerator gelauncht. Damals, ich weiß gar nicht, für diejenigen, die da damals vielleicht noch nicht so in der Berührung mit KI waren oder mit KI im Marketing, GPT-3 war eines der ersten Modelle von OpenAI, die über eine API zur Verfügung standen, aber war auf Deutsch noch relativ schlecht. Also hinter GPT-3 oder hinter den GPT-Modellen stecken ja Trainingsdaten, sozusagen, ich sage immer, das Wissen von uns Menschen sozusagen, also was wir im Internet konsumieren, das kennt auch GPT-3 mit einem kleinen Time-Lag. Aber damals war die deutsche Sprache einfach noch nicht so gut wie heute bei den Modellen. Das heißt, weil die Trainingsdaten eben vor allem aus englischen Texten bestehen. Und wir haben dann sozusagen diese Modelle gefeintuned sozusagen, also haben sogar für den Schweizer Markt, österreichischen Markt und deutschen Markt haben wir nochmal über bessere Prompts, Prompt Engineering und auch Feintuning sozusagen die besten KI-generierten deutschen Texte gehabt. Und damit sind wir dann sozusagen in den Markt gegangen. Und das war wirklich, dann habe ich endlich mal gemerkt, was Product Market Fit bedeutet. Das war echt eine geile Zeit. So 10, 12 Monate ging es wirklich steil bergauf. Ganz generisch positioniert. Also du konntest der Student konnte seine Paper mit uns schreiben, der CMO konnte Slogans mit uns generieren und der SEO-Manager konnte Blogartikel, die für Google optimiert waren, schreiben. Das heißt, wir hatten sehr keinerlei vertikalisierten Marktangang, auch keinen Industriefokus, wirklich, du brauchst Content, brauchst Content, um mehr Geld zu machen oder um deine Marke aufzubauen oder sonst was, du konntest Neuroflash gut nutzen. Und dann kam ChatGPT, das war so Fluch und Segen zugleich für uns, weil A, auf der einen Seite hat jeder darüber geredet, B, aber entstand sehr viel mehr Konkurrenz und ChatGPT als Produkt war ja quasi kostenlos. Das heißt, wir wussten schon immer, dass KI-generierte Texte oder Bilder irgendwann nichts mehr wert sein wird. Also um ein Beispiel zu nennen, damals war unsere Rechnung, wir haben eben auch OpenAI genutzt, deine Frage war ja auch, was wir nutzen. Wir nutzen viele der Modelle von OpenAI, sind aber agnostisch, also nutzen auch Claude etc. pp. Damals war so unsere monatliche Rechnung an OpenAI knapp 70.000, 80.000 Euro dafür, dass wir die API genutzt haben. Heute ist die eher so bei 2.000, 3.000 Euro. Das heißt, der Wert von, und obwohl wir mehr Texte auf unserer Software generieren als damals, das heißt, der Wert pro KI-generiertes Wort ist extrem gesunken im Markt, eben weil sehr viel mehr Konkurrenz da ist und weil ChatGPT auch kostenlos quasi heute zur Verfügung steht. Das heißt, das war dann so die Phase, so jetzt die letzten 2-3 Jahre, wo wir uns sehr stark mehr spezialisieren mussten. Und da sind wir jetzt wirklich sehr, sehr auf professionelle Marketing-Teams gegangen, die halt Painpoints haben wie die Texte von der KI, die klingen mir zu generisch. Ich möchte markenkonform in allen verschiedenen Kanälen kommunizieren. Ich bin in Deutschland, das heißt DSGVO ist ein Thema für mich. Ich möchte auch, dass die Texte in Google, in der Suchmaschinenoptimierung gut ranken. Und ich habe ein Team, was damit arbeiten will. Und da sind wir jetzt sozusagen uns dabei reinzuentwickeln. Und jetzt mache ich erstmal Stopp. Das war so eine kleine Zeitreise, wie es bis heute ist.
Ja. Ja, mega interessant und vor allen Dingen auch sehr interessant zu sehen, wie die Entwicklung von 2017 bis heute ist. Also man kriegt sehr viel mit. Ich würde sagen, mittlerweile nutzt fast jeder ChatGPT.
Irgendwie. Zumindest in unserer Bubble, ja.
In unserer Bubble, genau. Und ich weiß durch meinen Bruder, der ist Student, die nutzen das auch ganz viel. Aber eben noch nicht so ausgereift, wie ihr es nutzt. Was würdest du sagen, sind so die Vorteile, wenn man jetzt mit euch arbeitet?
Mhm. Kommt sehr auf den Nutzer an, ne? Also wie du es gerade sagst, kennst ja bestimmt diese gaussische Innovationskurve, Early Adopter, Late Adopter etc. Ich frage mich generell, wo wir gerade stehen, weil ich glaube, wir leben auf jeden Fall in einer Bubble. Und ich glaube, es gibt immer noch so viele Menschen, die auch bei uns jeden Tag auf die Webseite kommen, die vielleicht mal davon gehört haben, die glauben, KI wäre ChatGPT, ne? Und die quasi auch gar nichts in Richtung Prompting wissen, die wirklich, wo man ganz am Anfang anfangen muss, Aufklärungsarbeit zu leisten. Das heißt, dort nehmen wir eine Rolle wahr, wirklich diese Aufklärungsarbeit zu leisten. Wir haben eine Academy, wo wir wirklich auch zum Thema Transformer-Modelle, GPT-Modelle, was ist Prompting, wie funktioniert das überhaupt, was ist ein RAG, also Retrieval Augmented Generation System, wie kannst du auch die Limits der GPT-Modelle überwinden, Stichwort auf Basis welcher Daten, also was sind die Trainingsdaten dahinter, bis zu welchem Zeitpunkt weiß überhaupt die KI oder die Modelle Bescheid. Das heißt, für diese Art von Leuten, die quasi erst damit beginnen, bieten wir ein Interface, wo du eigentlich das Stichwort Prompting gar nicht mehr machen musst. Das heißt, du wählst, was du kennst, du willst einen Slogan, klickst Slogan, musst nur ein paar Stichworte geben zu deiner Marke oder zu deinem Produkt und dann generiert er dir einen sehr, sehr guten Slogan, weil du vor allen Dingen vorher deine Webseite zum Beispiel hochgeladen hast oder angegeben hast und wir dann auf Basis dieser Website-Daten deine Markensprache, Tonalität, Schreibstil, spezielle Keywords, die du vielleicht benutzt, einmal analysiert haben und für dich alles hinterlegen. Ne? Also das heißt, Marken oder ja auch Startups, also unsere Zielkunden sind so zwischen 10 bis 5.000 Mitarbeiter, also schon so der SMI-Bereich, schon auch sehr breit. Die können bei uns alles einmal hochladen, Brand Voice, ganzen Produktinformationen und dann kann jeder im Team mit Neuroflash die verschiedenen Texte erstellen, ohne dass man sehr viel Prompting machen muss, ohne dass man immer wieder die Brand Voice und die Kontextinformationen hochladen muss. Das wäre so das eine. Also ich glaube, wir bauen ein Interface, was A, für den Use Case Marketing Content spezialisiert ist. Also ich glaube, Chatbots wie ChatGPT sind super. Für Research, für, wir haben im Vorfeld so ein bisschen gesprochen, um einfach eine Konversation zu führen, auch so ein bisschen Reflexion oder einfach mal ein paar Fragen stellen, aber für die reine Content-Erstellung, wo es auch um lange Texte geht, wo es um Editieren, Formatieren, wo es um andere Formate, in, auch Connections zu CMS-Systemen für Webseiten und so weiter alles geht, da reicht ein Chatbot nicht. Und da fangen wir eben an, dass wir sozusagen wirklich einen smarten Editor bieten, wo du eben nicht nur Texte generieren, sondern auch im Team kollaborieren kannst, kommentieren kannst, editieren kannst und trotzdem überall immer AI first gedacht. Das heißt, du kannst die Texte im Editor umschreiben. Du kannst, rechts hast du dann verschiedene Analysenfunktionen, das ist sozusagen die SEO-Analyse, wie gut ist jetzt der Text, der links im Editor steht, auch für SEO optimiert. Das heißt, du hast so eine Art integrierte Plattform, wo du viele Aufgaben für dein Marketing erledigen kannst. Und das dritte ist so ein bisschen, das Thema der technologische USP, den ich am Anfang so ein bisschen erwähnt habe. Wir können die Wirkung von Wörtern vorhersagen. Das heißt, mit den Modellen, die wir damals gebaut haben und die wir jetzt weiterentwickelt haben, können wir zum Beispiel vorhersagen, ob eine Betreffzeile oder ob eine Headline besser in deiner Zielgruppe ankommt oder schlechter. Oder bei euch jetzt im Stichwort YouTube-Headline oder so, ne, könnte man sich anschauen, wenn man vergangene Daten hat, welche Headlines haben gut funktioniert, welche weniger gut, sind mal kanalspezifisch und algorithmusspezifisch, aber könnte man wirklich so Art ein eigenes Datenmodell entwickeln, um dann, sage ich mal, die Subjektivität aus der Content-Erstellung herauszunehmen, ne, weil gerade in Agenturen, aber auch in Marken schreibt man Texte und man sagt immer, ja, ich finde den super. Aber am Ende geht es ja darum, was sagt die Zielgruppe und wie performt er vielleicht auch im Sinne von Marketing-KPIs. Und das können wir sozusagen mit in den Kreationsprozess einfließen lassen und bieten da unseren Kunden sozusagen so eine Art Prediction-Score, also Art Content-Analysen etc. und auch Plagiats-Checks. Also wir bieten so eine ganz vollumfängliche Suite an, die dich unterstützt von der Markenstrategie bis hin zu Zielgruppen, Consumer Insights, also für wen schreibe ich den Content, was treibt die an, was sind Themen, was sind Trends, auf die ich mich vielleicht fokussieren sollte in meiner Content-Strategie. Und dann nutzen die Teams eben sehr stark Neuroflash, um auch die Content-Erstellung und die Optimierung direkt zu machen.
Ja, also vollumfängliche Betreuung von eurer Seite, super stark. Auch gerade das Thema Zielgruppenansprache ist ja eines unserer Lieblingsthemen, weil bei YouTube ist ja auch der Kern, dass man nicht möglichst viele Leute erreicht, sondern möglichst die Leute erreicht, die eben innerhalb der Zielgruppe sind. Und da ist es natürlich super interessant für alle, die YouTube nutzen und wissen, was ihre Gewinnertitel, Gewinnerthemen sind etc., dann zu sehen, okay, was könnte man zusätzlich kreieren, was kann man zusätzlich zur Verfügung stellen. Und ja, viele denken oder behaupten, vor allen Dingen in unserer Bubble, dass sie, ich sag mal, KI-Profis sind, wenn sie das Prompten beherrschen. Die meisten können es nicht, beziehungsweise nur laienhaft. Wie wichtig ist das eigentlich?
Prompting?
Ja.
Aus meiner Sicht extrem wichtig. Also ich glaube, gerade weil jetzt die Technologie auf Menschen zukommt, die vielleicht mal davon was gehört haben oder so langsam in der Masse ankommt, sind die Erwartungen extrem hoch an die KI. Das heißt, wenn jetzt jemand, der noch nie damit gearbeitet hat, auf ChatGPT geht und dann irgendwas schreibt und dann sagt, ja, das war ja schlecht, wusste ich doch. Und das sind so die typischen Fälle. Da spielt Prompting eine extrem große Rolle am Anfang immer noch. Und ich sage immer, diese anfängliche Lernkurve, wie sieht ein guter Prompt aus? Wie arbeite ich alles in einem Prompt ab oder gibt es eine Sequenz an Prompts oder nutze ich Deep Research, ne, also noch zusätzliche Funktionen neben dem Thema Prompting. Das sind essentielle Informationen, die du brauchst, um wirklich dann am Ende zum guten Output zu kommen oder mehr aus der Technologie rauszuholen. Ich glaube, mit jedem neuen Modell wird das Thema Prompting ein bisschen irrelevanter, aber wir haben ein eigenes Data Science Team, 4-5 Leute, wo wir wirklich noch ganz, ganz viel Prompt Engineering und auch Testing machen. Das heißt, wir gucken auch, welche Art von Prompt führt zu dem besten Ergebnis und haben dann so ganz verschiedene Bewertungskriterien, was heißt bestes Ergebnis, und lassen dann hunderte von verschiedenen Prompts gegen den Test laufen und haben am Ende dann einen Gewinner-Prompt. Und den stellen wir unseren Kunden dann zur Verfügung. Oder auch das Thema, welcher Prompt, wie muss man Prompt für die unterschiedlichen LLMs, Sprachmodelle schreiben? Da agieren die auch komplett anders. Also wenn man mit einem Claude spricht oder mit einem GPT, sollte die Prompts auch angepasst werden. Und das heißt, ich glaube, ein Prompt-Engineer kann sich damit befassen, sozusagen, aber jemand, also ich habe auch nicht die Zeit und du vielleicht auch nicht, sich da so im Detail mit zu beschäftigen. Ne? Deswegen, aber am Ende die Basics zu kennen und grob, wie sieht so ein guter Prompt aus, was wie kann ich auch, wenn jetzt eine Antwort kommt, mit der ich noch nicht so zufrieden bin, was trage ich da auch für Schlüsse zurück, um es wieder anzupassen. Also ich glaube da gerade auch so diese Limitierung, bis wann wurde so ein Sprachmodell antrainiert, bis welches Datum. So, ne? Oder wenn ich einen Post über ein Ereignis von gestern schreiben möchte, dann tu doch bitte die Beschreibung des Ereignisses mit in dein Prompt. Das Modell weiß nicht, was gestern passiert ist, so, ne? Außer es hat Zugang zum Internet. Also solche Kniffe sind extrem wichtig, am Anfang mitzugeben.
Ja, ich hatte mal einen Use Case, dass ich eigentlich nur was zusammenfassen wollte. Und dann hat ChatGPT irgendwie die Meinung mit einfließen lassen, also hat sozusagen bewertet, was meine Ideen waren. Und dann habe ich mir das notiert. Und hätte ich das nicht irgendwie nochmal geprüft, dann wäre das halt auch falsch gewesen, weil ich einfach den Prompt dahinter noch eingestellt hatte von einer vorherigen Version. Also man geht da ja auch große Risiken ein, wenn man mit AI arbeitet, aber noch gar nicht so richtig damit umgehen kann. Ist es bei euch so, dass das eigentlich gar nicht passieren kann, dass man sich da was verhaut oder Fehler einbaut?
Dadurch, dass Neuroflash deine Firma, deine Produkte, deine Zielgruppen besser kennt, musst du am Ende immer noch am Anfang einmal hochladen oder einstellen, hast du da schon so eine Art Guardrail. Gerade auch so bei größeren Firmen gibt es ja ganz viel so Schreibregeln oder was darf ich für Wörter sagen, was nicht, auch vielleicht bei so einem Nahrungsergänzungs-Lebensmittelgesetz darf man ja manche Werbeaussagen gar nicht treffen. Das könnte man alles bei Neuroflash hinterlegen. Aber wir arbeiten tatsächlich seit 2 Jahren mit der Uni Hamburg auch daran, so eine Art Faktencheck von KI-Texten zu machen. Das heißt, daran arbeiten wir wirklich gerade jetzt. Also es wird, denke ich mal, noch 3-4 Wochen dauern. Dann ist es wirklich in der Software drin. Da ist dann links dein Text und rechts überprüfen wir dann die Aussagen, die ein KI-Modell, also im Text, zu finden sind und geben dir dann sozusagen, so wie du es auch jetzt heute überprüfen würdest, also wie überprüfst du einen Fakt oder eine Aussage, du googelst und guckst dir dann verschiedene Quellen an, hat das Wikipedia auch gesagt und welche vertrauenswürdigen Quellen haben das vielleicht unterstützt, und genau das kannst du dann bei uns im Interface machen, dass wir dann sagen, irgendwie 6 von 10 Quellen haben die Aussage bestätigt, 3 davon weiß man nicht genau und 1 hat sie widerlegt. Und dann kannst du direkt sehen, welche der Quellen bestätigt und widerlegt haben.
Ja, das ist natürlich super stark, gerade wenn man ein Marketing-Team hat und nicht nur eine Person, die daran arbeitet, oder 2, 3 vielleicht. Weil bei uns, ich sehe das jetzt schon, es gehen Informationen unter, weil ich nicht weiß, wie stelle ich das eigentlich fürs gesamte Team ein. Und ich kann mir vorstellen, je größer das Marketing-Team wird, desto undurchsichtbarer wird es eben für gerade Geschäftsführer, die sich darauf verlassen wollen, dass das Marketing performt genau nach der Art und Weise, wie es eben passieren sollte. Ich habe das mit Jonathan immer so, dass wir Copywriting-Texte vorbereiten, auch KI generiert. Wir nutzen auch schon viel KI im Unternehmen. Natürlich nicht so stark, wie ihr es ausgebaut habt. Ich kannte euch vorher auch noch nicht so. Und er muss tatsächlich immer noch drüber lesen, weil es eben diese goldenen Regeln in seiner Kommunikation gibt. Er will nicht überheblich wirken nach außen. Ihm ist ganz wichtig, dass er bodenständig bleibt, dass alles ehrlich ist, dass es keine Aussagen sind und. Also alles goldene Regeln, die er dennoch überprüfen muss. Und das ist ja bei euch eigentlich schon überwunden.
Ja, am Ende gehe ich aber davon aus, dass er das auch vorher in den Prompt mit eingeschrieben hat, die goldenen Regeln, oder?
Er hat sozusagen ein Dokument dafür zur Verfügung gestellt, aber es wird dennoch nicht hundertprozentig so umgesetzt von der KI.
Ja, das wäre mal ein spannender Test. Also wir haben dann natürlich im Hintergrund eine Art Struktur aufgebaut, die solche Regeln, wenn du sie dann angibst, besser respektiert werden sozusagen. Am Ende ist es aber immer noch ein Sprachmodell, was halluzinieren kann. Und wir sind auch ganz großer Fan von Human in the Loop. Was heißt, wir bauen auch unsere App so, dass du immer wieder in Zwischenschritten, ob es jetzt ein Blogartikel ist, den wir für dich schreiben, du hast trotzdem immer in den Zwischenschritten nochmal die Möglichkeit einzuschreiten, vielleicht nochmal die Subheadline anzupassen oder nochmal eine andere Instruktion zu geben. Also wir glauben trotzdem an diese KI-Agenten, die dich von 0 bis 100 alles automatisieren und dich dann von einem vollendeten Blogartikel stellen. Gerade bei so langen Content-Formaten, daran glaube ich jetzt noch nicht so stark. Deswegen bauen wir eher ein Interface, was dich in den Driver-Seats sitzen lässt und du dann quasi die KI eher anstimmst. Das heißt, in dem Fall könnten wir mal testen, wäre mal spannend. Am Ende glaube ich aber, ist es sogar gut, dass man nochmal drüber liest. Ist auch einfach, gerade auch wenn es in Richtung One-to-One-Kommunikation geht, merke ich das bei mir mittlerweile. Wenn bei uns im Unternehmen KI-Texte, die zusammengefasst worden sind, Meeting-Notes oder so, einfach so in Slack-Channel reingepostet werden und nicht nochmal gegengelesen wurden, wo ich dann sehe, die Aussage hier macht gar keinen Sinn oder wir haben doch eigentlich was anderes besprochen oder ich merke das irgendwie. Oft ist unser Neuroflash-Name noch mit einem großen N geschrieben, obwohl wir unsere Marke klein N sagen. Dann weiß ich immer, okay, du hast den Text nicht nochmal durchgelesen, sondern einfach so geschickt. Und das finde ich dann auch von der Wertschätzung her nicht gut. Deswegen, long story short, ich glaube, es ist sowieso gut, immer nochmal drüber zu lesen. Bestenfalls mit möglichst wenig Editierarbeit. Ja.
Mega, super spannendes Thema, eigentlich auch das Thema hier vom Podcast. Inwiefern ist ein Mensch noch notwendig? Weil viele befürchten ja oder haben die Sorge, dass sie irgendwann komplett von KI ersetzt werden. Ich bin auch der Meinung, dass KI ein extrem guter Assistent sein kann in vielen, vielen Bereichen, die extrem effizient auch arbeiten kann. Aber dass immer, wie du schon gesagt hast, ein Mensch irgendwie zwischengeschaltet sein muss, um nochmal die Meinung dazu zu geben, nochmal nachzuschärfen. Oder eben die KI aufzufordern, nochmal präziser zu werden. Was sagst du? Du bist da ja schon viel, viel tiefer jetzt in der Thematik drin.
Ja, ich sage da immer, dass wenn du dich an so die Science-Fiction-Filme erinnerst, wurde immer sehr suggestiert, dass Roboter die Arbeit von Menschen übernehmen werden. Ist jetzt auch langsam, wird auch Robotics ein Thema. Aber wenn man jetzt mal so 2-3 Jahre in die Vergangenheit schaut, sind es eher Jobs gewesen, die die KI unterstützt haben, was eher mit hohen Uni-Abschlüssen, hohen Gehältern und so, also gar nicht so, wie die Science-Fiction-Movies suggeriert haben. Das heißt, weniger so diese manuelle Arbeit, sondern wirklich die Denkarbeit, die KI da stark unterstützt. Und ich verstehe schon, dass viele Leute Angst haben, was macht das mit meinem Job etc. Ich würde aber immer sagen, beschäftige dich erstmal mit der Materie, weil wenn du mal wirklich 1000 Jahre zurückguckst, wie Technologie den Kommunikationsprozess oder wie wir Content erstellt haben, Content konsumiert haben, verändert hat, gab es sehr viele Entwicklungen, vom Buchdruck bis hin zu Internet, Smartphones und so weiter. Das waren groundbreaking Technologien, die eben verändert haben, wie wir Content erstellen, konsumieren. Und es hat nie den Menschen aus der Gleichung rausgenommen, sondern nur die Rolle des Menschen verändert. Das heißt, gerade ich hatte immer sehr schlechte Deutschnoten früher, deswegen ich freue mich über die Technologie, die mich unterstützt, besser zu kommunizieren am Ende, als ich es vorher konnte. Es gibt sicherlich Menschen, die irgendwie die Top 0,5%, die, wenn sie selbst Slogans, Content schreiben, sehr viel schneller zu einem viel besseren Ergebnis kommen als über Prompts und so weiter. Aber die Mehrheit der Menschen, glaube ich, können mit KI, wenn sie es wissen, wie man es richtig einsetzt, besser kommunizieren. Und die zweite Entwicklung, die ich so ein bisschen wahrnehme, ist ja sowieso, dass Menschen weniger arbeiten wollen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt die Entwicklung rund um KI uns auch hilft als Gesellschaft, vielleicht auf die 35, 32, 30-Stunden-Woche runterzukommen und man sich damit am Ende dann mit der frei gewonnenen Zeit dann auch mit den Dingen beschäftigen kann, die man mag. Oder auch im Job gesehen ist vielleicht immer noch die 40-Stunden-Woche, aber man kann halt sich mehr auf die Aufgaben fokussieren, die strategischer sind oder die halt die KI noch nicht so schnell und nicht so gut machen kann. Also ich bin immer ein Mensch, der eher die Chancen sieht, aber kann es voll nachvollziehen, dass manchmal Menschen da Angst haben. Ist aber, glaube ich, die falsche Herangehensweise daran, weil die Technologie ist da und sie wird bleiben. Und
ja. Und sie war schon immer da. Das hast du sehr, sehr schön dargestellt. Und ich finde es super spannend, dass du es so sagst, der eben super nah der Materie ist, der weiß, wie das Ganze sich zusammensetzt, wie was auch schon für Möglichkeiten bestehen. Und besonders spannend fand ich gerade die Aussage, die du gesagt hast, jemand schickt was in den Slack-Chat und das Ende ist noch groß, dass das auch viel mit Wertschätzung zu tun hat. Das ist ja auch große Angst, dass man irgendwann nicht mehr von Menschen kauft, sondern von Maschinen. Was sagst du dazu? Was ist deine Meinung?
Ja, also wenn du dir mal so die ganz große Vision von NowFlash anschaust, uns geht schon sehr viel darum, wie können wir die Kommunikation zwischen Brands oder zwischen Unternehmen und Konsumenten verbessern. Aber am Ende ist vielleicht sogar die nächste Stufe, wie funktioniert Kommunikation zwischen KI-Agent und KI-Agent. So, ne? Ist ja jetzt so die nächste Stufe. Das heißt, wenn ein KI-Agent jetzt ja heute schon fähig ist, auf Booking zu gehen und da eine Reise für dich zu buchen, wie muss die Booking-Webseite vom Content, von der Verständlichkeit her, vom Aufbau her sein, damit KI-Agenten da bestmöglich zum Ergebnis kommen? So. Ich weiß nicht, ob da so Urgency und Social Proof bei Booking 200 andere KI-Agenten schauen sich das Angebot gerade auch an, ob das da genauso funktionieren wird. I don't know. aber das ist sicherlich, also ist eine Sache, mit der wir uns mal kurz überlegt haben, so rein visionär, aber da noch nichts in die Richtung konzipieren. Aber es sind Fragestellungen, die uns in der Zukunft über den Weg laufen werden. Ich persönlich muss sagen, dass das ganze Thema Voice über ChatGPT auch, also ich nutze oft ChatGPT die Voice-Funktion, weil wir noch keine mobile App haben. Das heißt, wenn ich unterwegs bin, mache ich damit relativ viel. Und dadurch, dass es so eine Art Aufforderung, Prompt halt ist, ist es für mich direkt reinzusprechen immer ganz simpel. Also vorher habe ich sehr wenig Voice genutzt. Könnte mir also schon vorstellen, das ganze Thema Voice und auch mit Hinblick auf Commerce, also dass du halt Shopping machst über Voice, dass das mehr wird. Ich muss sagen, mein Mindset ist gerade, wenn ich Geld ausgebe, dann würde ich es gerne nochmal am Ende zumindest selbst nochmal checken. Hätte ich derzeit noch wenig Vertrauen, das an den KI-Agenten komplett abzugeben. Und gerade B2B, würde ich sagen, ist eh immer Business, also Human to Human ist sehr wichtig, die menschliche Beziehung.
Ja, definitiv. Großes Thema bei uns mittlerweile in den gesamten Verkaufsprozessen, die wir haben, ist immer wieder die Angst, dass Videos ja mittlerweile auch schon mit KI erstellt werden können und dass man ja jetzt das Ganze gar nicht mehr erkennt. Und ich sage auch immer, letzten Endes kauft der Mensch bei einem Mensch und auch hinter KI-Agenten sitzen irgendwo Menschen, die das Ganze gepromptet haben, eingestellt haben, das Ganze mit Informationen versehen haben. Und letzten Endes kauft man eben weiterhin Mensch bei Mensch. Und deswegen wird auch für uns das Thema YouTube weiterhin relevant sein. Also ich fürchte jetzt noch nicht, dass hier irgendwas untergeht. Und ich glaube, es war ganz schön von dir beschrieben, die Menschen, die damals Angst hatten, als das Handy auf die Welt kam, dass die Kommunikation jetzt irgendwie abbricht, weil man nur noch am Handy ist oder ähnliches, dass die Ängste sich jetzt halt einfach auf ein bisschen breiteres Spektrum erweitert haben und dass jetzt halt andere Ängste da sind, aber dass das auch mit der Entwicklung sich wieder wandeln wird.
Ja.
Super, super spannend.
Ihr kennt sicherlich KI-Avatare, oder?
Kennen wir?
Also ihr erkennt, meine ich. Also, ja, weil ich finde, man sieht das immer noch. Also gerade so Video und KI, finde ich, ist längst noch nicht so weit, wo man sagen würde, man hat, also wenn man gewisse Ansprüche hat, dass es da noch nicht ist. Ja.
Also die erkennt man mittlerweile extrem stark oder immer noch sehr, sehr stark. Es gibt ja auch KI-Telefonie. Auch hier finde ich, die Pausenzeit zwischen ich rede und ich bekomme eine Antwort ist noch extrem lang. Also ich glaube, bis wirklich man so einem System traut, dass man gerade mit einem Menschen redet und eigentlich sitzt eine KI dahinter, das dauert auch noch. Jetzt hast du aber noch ein anderes Thema und zwar ist das ja auch nicht das erste, was du gegründet hast. Das würde mich noch interessieren. Mhm. Wo war denn vorher dein Schwerpunkt vor NowFlash? Und du bist auch Papa. Hat KI dir etwa schon so viel Zeit eingespart, dass du...
Gute Frage. zu deiner ersten Frage. Genau, ich mache mein Leben lang schon Startups. Also ich habe in der Schulzeit schon begonnen, so mit Dreamweaver, Adobe Photoshop Marketingdienstleistung anzubieten, für meine Klasse damals eine Schulwebseite gebaut und da so Google AdSense Banner draufgeschaltet und so. War ganz lustig. Ich habe da immer jeden Tag die Hausaufgaben hochgeladen, also nicht die Lösung, sondern nur, was wir auf hatten. Und eines Tages hatte ich das mal vergessen und dann hat am nächsten Tag keiner die Hausaufgaben gemacht. Das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Und also damit begann das ganze Thema so digitales Marketing, Webseiten, war so ein bisschen durch meine Mutter inspiriert, die ist selbst auch, hat auch eine Firma seit jetzt 35, 36 Jahren. Und deswegen hatte ich Zugang zu den ganzen Adobe Cloud, also Adobe, damals war es noch keine Cloud, aber Adobe Programm. Und dann hatte ich eben so eine kleine Marketingagentur aufgebaut und wollte dann aber weg von Dienstleistungen hin, mal wirklich zu einem eigenen Produkt das zu vermarkten. Und mal wirklich, was ich halt damals so im Beratungsgeschäft angeboten habe, Website, Online-Marketing, erste Reichweiten aufbauen, das einfach mal selbst mit einem Nischenprodukt machen. Hatte aber nie die Fähigkeiten oder Ideen, eigene Produkte irgendwie an Mann zu erstellen. Und dann war ich bei einer studentisch organisierten Entrepreneurship-Veranstaltung in St. Gallen in der Schweiz. Und da lief Patrick mit einer Holzfliege rum. Das ist wirklich Fliege, wie man vom Smoking kennt, aus Holz. Und ich fand das Produkt damals irgendwie cool, weil es halt wirklich eine coole Story. Es war alles handgefertigt in einer Manufaktur in der Nähe von Prag. Das Produkt war irgendwie schon nischig, ne, weil Fliege ist einfach, war dann auch vielleicht ein bisschen hipper als eine Krawatte und so weiter. Und dann habe ich quasi die Marke, also die Idee damals stand schon mit den Holzfliegen. Es waren noch zwei andere Freunde von Patrick. Die waren aber noch ganz am Anfang. Da habe ich gesagt, komm, ich starte das mit euch. Ihr baut die Marke in Tschechien auf, weil das waren drei Tschechen und ich in Deutschland. Und ich habe dann angefangen, die wurden in Deutschland als Marke aufzubauen, mit einem eigenen Online-Shop, auch stationären Handel versucht, Fuß zu fassen, sehr viel über Events und so Style-Design-Märkte, Design-Messen gegangen und da auch so ein bisschen so dieses, ich war sehr schüchtern früher, mehr so dieses, ja, einfach mal ins kalte Wasser rein, mit Menschen reden und habe da im Endeffekt von null bis, ja, also alles mal im Digital-Marketing halt selbst mit dem eigenen Projekt gemacht. Hatte selbst super wenig Risiko, weil ich selbst noch studiert habe. Es war zweites Semester im Bachelor und habe das dann auch während meines Masters noch gemacht und dann noch ein Jahr nach meinem Master Vollzeit mit einem kleinen Team in Deutschland. Und dann habe ich meine Anteile verkauft. Wir waren dann irgendwie in Europa, waren wir dann Online-Vertrieb gemacht über Amazon eigenen Shop. Aber mein Hut war da immer so das Thema Growth und Marketing. Und dann war ich irgendwie so fasziniert oder ich wollte unbedingt irgendwas mit Innovation und Technologie machen, weg von E-Commerce, weg von physischen Produkten. Und ja, per Zufall hatte mich Jonathan dann, hatten wir uns auf einer Konferenz kennengelernt, der Mitgründer jetzt bei Neuroflash, und haben uns dann über LinkedIn irgendwann wieder connected, nachdem ich da ausgestiegen bin. Und so kam es dann zur Gründung von Neuroflash. Genau, also am Ende, was ich immer sage, oder falls auch Leute zuhören, die eigene Software oder ähnliches haben, also A, wenn du selbst das Problem hast und selbst dein Kunde bist, hilft es dir enorm. Ne, weil ich kann, Marketing ist mein Home-Turf, Content-Erstellung nicht per se, aber ich weiß, worauf es im Social Media ankommt, in SEO, und habe einfach so ein generalistisches Wissen und kann daher sehr gut, glaube ich, die Probleme unserer Kunden nachvollziehen und die auf unsere Lösung mappen. Und ich weiß nicht, ob du das Sprichwort kennst, Agenturen bauen die besten Softwareprodukte, weil ihr halt so gut die Painpoints und jeden Tag am Kunden dran seid. Und das ist, glaube ich, enorm wichtig, gerade bei einem Software-Thema. Und das habe ich jetzt aber erst zurück, also erst die letzten Monate gemerkt, dass es mir extrem leicht fällt, Lösungen zu überlegen im Software-Bereich für unsere Kunden, weil ich halt selbst irgendwie unser Kunde bin, sozusagen. Ja. Genau, zu deiner zweiten Frage. Ich weiß nicht, ob, also ich würde sagen, ich bin extrem Effizienz-, Effektivitätsgetrieben. Alles ist bei mir durchstrukturiert. Ich habe verschiedene Blöcke im Kalender. Wann mache ich was? Also da hat mir jetzt die KI nicht unbedingt geholfen. Also sicherlich arbeite ich an manchen Dingen effizienter als vielleicht andere. Aber ich glaube, am Ende habe ich es mir so vorgestellt, es ist so ein Torten. Also eine Torte, deine Zeit, deine Energie, die du hast. Und damit habe ich mich auch sehr viel gedanklich beschäftigt. Wenn jetzt so ein neues Tortenstück dazukommt, Vater sein und mit meiner Tochter zusammen Zeit verbringen, was passiert dann mit der restlichen Torte sozusagen, ne? Wo geht die Zeit ab, weil das ja wirklich ein komplett neues Stück ist, was dazukommt. Und ich würde sagen, jetzt so auf Freunde, Social Time, mal abends unter der Woche, ist tendenziell gekappt, ne? Weil ja, wir gehen jetzt meistens so zwischen 8 und 9 schon ins Bett, aber wachen halt um 5, 6 auf. Das heißt aber, da Social Time unter der Woche ist meistens aufs Wochenende verlegt. Das heißt, da würde ich sagen, ist so, spüre ich schon einen Einschnitt. Aber sonst muss ich sagen, gibt mir das neue Setup und auch mit meiner Tochter sehr viel mehr Energie als vorher. Probleme, die ich vorher als enorm stark wahrgenommen habe, sind komplett relativiert, wenn ich sie sehe und sowas. Also vom Mindset her habe ich das Gefühl, es hat sich eigentlich gar nicht viel verändert. Und mein Anspruch an meine Vaterrolle, mein Anspruch an meine Unternehmerrolle, Anspruch an Bruder, wie auch immer, gibt ja viele verschiedene Rollen, bin ich sehr zufrieden mit jetzt in dem Setup.
Ja. Ja, mega. Sehr, sehr schön zu hören. Vor allen Dingen, weil die meisten, also sie wollen es nicht, aber sie sprechen dann trotzdem von einer zusätzlichen Belastung, die dazukommt. Und du sagst, es ist sozusagen neue Energiebringer. Ist immer sehr, sehr schön zu sehen, weil das höre ich meistens von Damen, die mir gegenüber sitzen. Deswegen bin ich ganz froh, dass du das auch sagst, weil ich habe auch das Gefühl, dass Kinder viel, viel Energie bringen können, ja, und freisetzen, wie in einem Fitnessstudio. Wenn man auf einmal radeln geht, dann kommen auch ganz andere Muskeln hervor. Ja. Und so ist das, glaube ich, auch ein Nebenfaktor. Aber lässt sich das gut vereinbaren? Weil du hast ja wirklich viele Mitarbeiter unter dir. Wie viele, hast du eben gesagt?
Wir sind knapp ein bisschen mehr als 30 jetzt, genau. Wir arbeiten remote zusammen, also wir haben ein kleines Büro hier in Frankfurt, größeres Büro in Hamburg und sonst die restlichen Leute sitzen Deutschland, Europa, weltweit verteilt. Also ich würde sagen, es lässt sich allein deswegen, dadurch, dass wir ein Remote-Setup haben, dass wir, unsere Kultur ist sehr stark fokussiert auf Freiheit, Vertrauenszeiten. Ne? Also jeder kann sich seinen Tag auch selbst so legen, wie er möchte. Und ja, wenn meine Frau irgendwie mal mittags zum Sport gehen will oder so, dann kann ich mir das halt alles einplanen. Und das ist für mich das Wichtigste. Und ich glaube auch in so einem Setup einfach diese Flexibilität zu haben. Ich versuche schon bis 10 Uhr morgens und ab 17 Uhr eigentlich keine Meetings mehr reinzulegen, weil halt genau an den Randzeiten oft dann was irgendwie Unplanmäßiges passiert oder so. Und gerade wenn man halt ein externes Meeting hat, ist es dann nicht so leicht verlegbar. Da habe ich mir schon so ein bisschen neue Routine aufgebaut. Genau, und nochmal zu deinem Punkt. Ich glaube, es ist extrem abhängig auch vom Kind und vom Baby. Ich glaube, wir haben extrem viel Glück. Also es lacht super viel, ist relativ easy im Umgang und so. Und meine Frau ist auch in Elternzeit, und es gehört immer 2 dazu. Und hält mir da, sag ich mal, auch normalerweise tagsüber, wenn ich ins Büro gehe, dann auch komplett den Rücken frei. Und das gehört halt immer dazu. Ja, ist wichtig zu sagen.
Ja, so eine starke Partnerschaft, die macht schon viel aus. Das definitiv. Wenn das gut funktioniert, wenn man sich da gegenseitig beflügelt, dann ist das schon auch noch eine weitere Energie, die dazu kommt.
Total.
Ja. Ja, super, super spannende Themen. Auch super spannend deine Reise vom Website-Entwickler für deine Schule hin zu einem echt krassen KI-Unternehmen, was große, große Teams unterstützen kann und viel Arbeit ersparen kann. Mega, mega spannend. Was ist dein Fazit zu unserem Oberthema? Kann AI einen Menschen ersetzen? Um es nochmal kurz zusammenzufassen.
Ja, es ging ja viel so um den Kontext Brandaufbau, Markenaufbau. Und ich glaube, ich habe so verschiedene Steps ja jetzt aufgezeigt. Also einmal, glaube ich, in der Markenstrategie, also wie möchte ich meine Marke positionieren, wofür soll sie stehen, wie steht sie auch gegenüber der Konkurrenz vielleicht da, wie wird sie derzeit am Markt wahrgenommen. Das sind so Marktforschungsfragen, die sich normalerweise nur sehr, sehr große Brands leisten können, weil es halt sehr viel Geld kostet, weil es auch viel Zeit kostet. Da, glaube ich, spielt die KI und die Modelle, die wir da entwickelt haben, extrem große Rolle für den SMI-Markt. Ja? So wie du es mir vorhin beschrieben hast, dass du sozusagen mit Experten sozusagen chattest und so ein bisschen deine Meinung da abholst und Feedback bekommst. Ich glaube, LLMs eignen sich 100% perfekt dafür, einfach diese Feedback-Loops zu automatisieren und viel schneller zu bekommen. Und jetzt nicht nur mit Experten, sondern auch mit deiner Zielgruppe. Also wenn wir jetzt unsere Kunden, I don't know, eine B2C-Fashion-Brand, die ganzen Personas, Zielgruppen haben, dann können die mit den Personas chatten. Und zwar jeder, nicht nur der Consumer Insights Manager, weil das ist nach unseren Erfahrungen immer extrem schwierig. In so einer großen Firma, in einer so großen Marke gibt es immer verschiedene Departments. Und die einen machen dann Consumer Insights und Zielgruppen, Marktforschung etc. Aber diese Insights, wie operationalisierst du die wirklich in Content? Weil am Ende ist ja Content dann der, den die Leute wieder lesen. So, das heißt, der Content Writer, der weiß gar nichts von den Consumer Insights im Marfo-Department. Und so, jeder hat auch unterschiedliche Interessen, ne? Und wie kannst du das aber alles bündeln? Ich glaube, da spielen so Plattformen wie Neuroflash oder generell LLMs eine extrem wichtige, spannende neue Rolle, die ein bisschen Umdenken erfordert, weil halt auch Prozesse, wie komme ich von Insight, also wie finde ich heraus, was meine Zielgruppen mögen und wie kann ich das in guten Content verwandeln? Da verändert sich auch vom Erstellungsprozess her was. Das heißt, da zu der Frage zurückzukommen, glaube ich schon, dass KI unterstützend wirken kann, aber am Ende Marke für mich sehr, sehr viel mehr ist als nur, ich sag mal, datengetriebene Strategien, die dann in Content verhandelt werden, sondern auch viel mit, das fand ich ein ganz schönes Zitat, die KI kann ja sozusagen fast immer nur das wiedergeben an Kreativität, was sie schon mal gesehen, gehört, gelesen hat. Wirklich mal auf komplett ganz neue Ideen kommen, kann aus meiner Sicht immer noch nur der Mensch sozusagen. Also mit welcher anderen Marke kann ich kooperieren oder welcher Influencer passt vielleicht perfekt jetzt zu der Marke, die unsere Marke, das kann die KI noch nicht. Das heißt, da ganz viel auch wieder dieses Menschliche einer Marke. Wie bringe ich das rüber? Wie kann ich auch vielleicht mal einen kontroversen PR-Stunt oder so machen? Das gehört ja auch alles dazu. Das liegt immer noch in der Hand der Menschen sozusagen. Und wie machst du die Marke erlebbar? Ist am Ende, glaube ich, auch neben Content und digital auch noch eine ganz wichtige Rolle, glaube ich, die am Ende dann auch sehr stark getrieben ist von Mensch zu Mensch. Also sei es jetzt irgendwelche Einzelhändlergeschäfte von großen Marken, ne? Wie trittst du da auf? Damals bei Bewuden war das eben so ein Fall, auch wenn es nicht wirklich skalierbar war, wir sind auf jeden so einen Designmarkt gefahren mit so einem eigenen Holzbaustand. Aber vor Ort haben wir halt mit den Menschen geredet und konnten so unsere ersten Kunden und Fanbase aufbauen. Ne? Das spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle beim Brandbuilding. Und deswegen, long story short, KI kann dich in vielen Bereichen der Markenaufbau von Strategie, Forschung, also Marktforschung hin zu Content-Erstellung, Analyse, Optimieren unterstützen. Aber ich glaube, der Impuls, das menschliche Feingefühl kann am Ende nur noch der Mensch, auch immer noch nur noch der Mensch machen. Ja.
Ja, sehr, sehr schönes Fazit. Sehr, sehr richtiges Fazit, meiner Meinung nach. sehe ich genauso. Und ja, was, jetzt kann man natürlich, darf sich natürlich auch einmal hier vorstellen, dass die Leute einfach wissen, wie sie sich auch mal bei dir melden können, wenn sie das, was sie gehört haben, jetzt einfach super interessant fanden. Ich fand es definitiv interessant. Wir sind noch ein bisschen klein für eure Zielgruppe, aber ich werde euch das auf jeden Fall im Hinterkopf bewahren. Aber hier sind wahrscheinlich einige Zuschauer schon in genau der Größe. Und wie kann man dich denn jetzt kontaktieren?
Ja, also ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf LinkedIn oder mir auf LinkedIn folgt. Da mache ich auch einiges an Content. Auf neuroflash.com könnt ihr euch ein kostenloses Abo machen. Könnt ihr alles mal kostenlos ausprobieren. Wie du schon gesagt hast, am Ende braucht ihr gar nicht so ein großes Marketing-Team. Wenn ihr mit dem Thema Marketing, also KI-Marketing anfangt, sei es jetzt Templates, Text-Templates, eure Brand-Voice mal zu analysieren, mal herauszufinden, was eure Zielgruppen so anspricht, könnt ihr einfach Neuroflash mal testen. Würde ich mich sehr freuen, sehr auch über euer Feedback, weil auch wenn wir schon eine gewisse Größe haben, sind wir super kundenzentriert und nehmen euer Feedback sehr ernst. Deswegen freue ich mich über einen Besuch.
Sehr, sehr cool. Wir werden es auf jeden Fall auch einmal in der Videobeschreibung verlinken. Alle Profile, Webseiten etc., dass jeder, der jetzt hier zugehört hat und dieses spannende Thema sich noch näher anschauen kann, auch bei dir melden kann.
Cool.
Danke dir für deine Zeit. Danke dir für den Ausflug in die KI-Welt. Und ich bin ganz gespannt. Ich werde auf jeden Fall die Website besuchen.
Danke für deine Zeit.
Das war's schon wieder beim Logical Lemon Insider Podcast. Viel Spaß beim Umsetzen und Anwenden. Bis zur nächsten Folge.